zum Fußball ins Stadion zu gehen.
Und weil es ein sehr reflektierter Mensch war, hat er 10 Gründe für sich aufgeschrieben, warum er denn jetzt nicht mehr zum Fußball ins Stadion geht. Also, 10 Gründe, warum ich nicht mehr zum Fußball ins Stadion gehe. Erstens, wann auch immer ich ein Spiel besuche, fragen Sie nach Geld von mir. Ist so im Stadion. Zweitens, die anderen Fans kümmern sich nicht um mich. Überhaupt nicht. Drittens, die Sitze sind zu hart. Viertens, der Trainer besucht mich nie. Fünftens, der Schiedsrichter trifft Entscheidungen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Sechstens, einige Spiele gehen in die Verlängerung und ich komme zu spät zum Essen. Siebtens, die Musik im Stadion gefällt mir nicht. Achtens, ich weiß es sowieso besser als der Trainer, aber mich fragt ja keiner. Neuntens, ich kann genauso gut ein Fan sein, wenn ich nicht ins Stadion gehe. Zehntens, ich habe in der Zeit andere Dinge zu tun. Das waren seine 10 Gründe, warum er gesagt hat, ich gehe nicht mehr zum Fußball ins Stadion. Wenn du dir die Gründe anschaust, musst du sagen, das ist logisch. Ja, Stadionmusik hat es nicht so einen hohen musikalischen Stellenwert. Ja, die Sitze sind nicht so toll, das ist eigentlich logisch. Aber wenn du dir die 10 Gründe anguckst, hoffe ich, kommst du zu dem Punkt, dass du sagst, was? Darum geht es doch im Fußball überhaupt nicht. Ehrlich? Das ist doch vollkommen am Kern vorbei. Wisst ihr, was erstaunlich ist? Häufig sind diese Gründe, die Menschen anführen, nicht mehr in die Gemeinde zu gehen. Nicht mehr Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. Eigentlich logisch, aber irgendwo muss man sagen, ey, das ist doch am Eigentlichen vorbei. Ganz ehrlich, ich finde es erschreckend, wie sehr wir in die Richtung abdriften, dass wir sagen, Gottesdienst, Kirche, Gemeinde, ja gut, wenn es passt, mache ich es. Aber unbedingt notwendig? Nicht wirklich. Ich möchte mit euch heute Morgen über ein Thema nachdenken. Wir sind immer noch in der Beneidenswert-Glücklich-Reihe. Beneidenswert-Glücklich ist der bei Gott Wohnende. Und ich sage das jetzt schon, der bei Gott Wohnende, das ist derjenige, der die Kirche, die Gemeinde und den Dienst in der Gemeinde mehr als alles liebt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, Psalm 84 aufzuschlagen. Ein Psalm, den einige kennen werden, aber ein Psalm, der uns viel zu sagen hat, im Blick darauf, wie sehen wir Kirche, wie sehen wir Gemeinde und wie sehen wir vor allem uns darin. Psalm 84. Für den Chormeister nach dem Kelterlied von den Korachitern, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Meine Seele sehnt sich, sie schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie rufen zum lebendigen Gott. Auch der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Beneidenswert glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen. Sie werden dich immer da loben. Beneidenswert glücklich ist der Mensch, dessen Zuflucht bei dir ist, denen, die sich zur Wallfahrt rüsten. Ziehen sie durch das Bachertal, machen sie es zum Quellgrund. Und in Segen hüllt es der Frühregen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, bis sie vor Gott erscheinen auf Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Schau, Gott, auf unseren Schild und blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen als 1000 sonst. Lieber an der Schwelle zum Haus meines Gottes stehen, als in den Zelten des Frevels wohnen. Denn Sonne und Schild ist Gott der Herr. Gnade und Ehre gibt der Herr. Kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit einhergehen. Herr der Herrscharen, beneidenswert glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Psalm 84 ist ein Psalm, der von der Sehnsucht des Psalmisten zum Tempel geprägt ist. Der bei Gott Wohnende sehnt sich in Psalm 84 nach dem Gottesdienst im Tempel. Und er sehnt sich konkret nach 2 Dingen im Tempel. Einerseits sehnt er sich nach der Gegenwart von Gott im Tempel. Er sehnt sich nicht so sehr nach einem Ort, nicht so sehr nach einem Gemeindehaus, sondern er sehnt sich danach, Gott selbst zu begegnen. Vers 2, deine Wohnungen, davon spricht der Psalmist. Vers 3 und Vers 11, es sind die Vorhöfe des Herrn, die Vorhöfe Gottes. Es ist die Sehnsucht nach Gott selbst, Vers 3 und so weiter. Und tatsächlich hatte Gott ja versprochen, in der Stiftshütte und im Tempel zu wohnen. Als diese beiden Bauwerke gebaut werden, sagt Gott selbst, richtet mir eine Stiftshütte auf, damit ich inmitten meines Volkes wohne. Also er sehnt sich danach, dort zu sein, wo Gott gegenwärtig ist. Er sehnt sich zweitens, und das ist bemerkenswert, aber auch danach, nach dem Dienst für Gott im Tempel. Ist euch die Überschrift des Psalms aufgefallen? Da liest man ja schnell drüber weg. Aber da wird gesagt, wer den Psalm geschrieben hat. Für den Chormeister nach dem Kelterlied von den Korachitern. Die Korachiter gehörten zu den Leviten, also zu den Dienern im Tempel. Und wir wissen aus dem Chronikbuch drei Dinge, die die Korachiter gemacht haben. Und das ist bemerkenswert, wenn man den Psalm lesen. Drei Dinge. Erstens, sie waren Torhüter an der Schwelle zum Tempel. Sie waren der Begrüßungsdienst, wenn du zum Tempel kamst. Bemerkenswert, dass Vers 11 genau diese Sache erwähnt. Lieber an der Schwelle zum Haus meines Gottes stehen. Zweitens, die Korachiter waren Musiker im Tempel. Auch hier auffallend, Vers 5, beneidenswert glücklich, die in deinem Haus wohnen, sie werden dich immer da loben. Und das Loben meint besingen, musizieren für dich. Drittens, die Korachiter waren Bäcker. Ich gebe zu, ich habe keinen Vers in diesem Psalm gefunden, der davon spricht, backe irgendetwas. Aber die anderen beiden Dinge machen deutlich, diese Leute, die im Tempel gedient haben, die sehnen sich nicht nur nach Gott, sie sehnen sich danach zu dienen für Gott. Und ich finde das so toll, egal ob sie auf der Bühne stehen als Musiker oder ob sie an der Türschwelle stehen als Begrüßungsdienst, Hausmeister oder was auch immer. Sie sehnen sich danach, für Gott dienen zu dürfen. Also der bei Gott Wohnende sehnt sich nach der Gegenwart Gottes und nach dem Dienst für Gott. Wenn du dich jetzt fragst, was hat das mit mir zu tun? Ich bin nicht mehr Levit. Ich war nie Levit. Es gibt keinen Tempel mehr. Dann lasst es mich mal so formulieren, und deswegen habe ich den ersten Punkt auch so genannt. Der bei Gott Wohnende sehnt sich in Psalm 84 nach dem Gottesdienst im Tempel. Der bei Gott Wohnende sehnt sich im Neuen Testament, also du und ich heute, nach dem Gottesdienst in der Gemeinde. Denn wenn wir das Neue Testament lesen, merken wir, die Gemeinde tritt anstelle des alttestamentlichen Tempels. 1. Korinther 3 und Vers 3 und Kapitel 6 werden einzelne Mitglieder der Gemeinde als Tempel Gottes bezeichnet. Epheser 2 wird die Gemeinde insgesamt als Tempel Gottes bezeichnet. 1. Petrus 2 wird gesagt, wir sind ein heiliges Priestertum. Wir sind die lebendigen Steine, mit denen Gott seine Gemeinde baut. Also die Gemeinde ist der Ort, wo Gott besonders gegenwärtig ist und wo wir die Möglichkeit haben, für ihn zu dienen. Um es auf den Punkt zu bringen, der bei Gott Wohnende ist so ein richtiger Gemeindemensch. Jeden Sonntag im Gottesdienst. Wenn es was zu tun gibt, dann ist er auf jeden Fall dabei. Er ist derjenige, der sagt, ich liebe Gemeinde und ich strukturiere mein Leben um die Gemeinde drumherum. Das Bemerkenswerte ist, dass der Psalmist dreimal sagt, wenn du das bist, dann bist du beneidenswert glücklich. Es gibt keinen anderen Psalm, wo dreimal dieses beneidenswert glücklich vorkommt. Nur hier im Psalm 84. Vielleicht denkst du jetzt schon wieder, typisch Prediger. Hat doch mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Beneidenswert glücklich? Ich habe von einem Mann gelesen, der saß in seinem Arbeitszimmer, hat das Fenster offen stehen gehabt und liest ein Buch. Und er hört von draußen seine Kinder, sie spielen miteinander, aber er hört, wie seine Tochter mit ihrer besten Freundin streitet. Und es wird immer lauter und immer lauter und irgendwann sagt der Vater, jetzt muss ich da einschreiten. Und er ruft aus dem Fenster und sagt, Leute, hört auf, was ist denn nur los? Da dreht sich die Tochter von dem Mann lächelnd zu ihrem Vater um und sagt, ach Papa, wir spielen doch nur Kirche. Wir spielen doch nur Kirche. Aber ist es nicht oft so? Ist es nicht so, dass Gemeinde, und lasst uns mal ehrlich sein, vor allem die Menschen in der Gemeinde, frustrierend sind? Dass es so viel hintenrum Gerede gibt, so viel Egoismus gibt, so viel Hass, so viel üble Nachrede? Ist es nicht so, dass es dir nur noch schlechter gehen kann, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest? Weil du versuchst, nach bestem Wissen und Gewissen deinen Dienst zu tun und ständig kommt nur Kritik. Mitarbeiter zu gewinnen, Termine auszumachen, fast unmöglich. Und man liest diesen Psalm und sagt, beneidenswert glücklich? Ja, Leute. Ja, beneidenswert glücklich. Der Psalmist nennt 4 Gründe, warum du beneidenswert glücklich bist, wenn du ein echter Gemeindemensch bist. Der bei Gott Wohnende ist beneidenswert glücklich. Erstens, weil seine größte Sehnsucht gestillt wird. Wenn man diesen Psalm liest, dann hat man den Eindruck, das ist so eine Art Liebesgedicht. Dann hat man den Eindruck, der Psalmist sehnt sich wirklich wie ein verliebter Mensch nach Gott und nach dem Dienst für ihn. Lasst mich nur noch mal die ersten Verse lesen. Wie lieb, achtet mal einfach auf die Worte, die der Psalmist verwendet. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Meine Seele sehnt sich, sie schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie rufen zum lebendigen Gott. Auch der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalben ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen. Also man merkt da wirklich, mit allem, was der Psalmist ist, sehnt er sich danach, im Tempel zu sein, bei Gott zu sein. Und wenn ich das so lese, lasst uns Vers 11 noch dazu nehmen. Da sagt er, denn besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen als 1000 sonst. Also der Gottesdienst, die Gemeinde übersteigt alles. Und wenn ich das so lese, frage ich mich, wie kommt das? Warum denkt der Psalmist so? Und die Antwort ist tatsächlich die, er weiß, dass seine größte Sehnsucht in der Gemeinde gestillt wird. Und die größte Sehnsucht des Menschen ist erstens, ich habe es mal so genannt, die Sehnsucht nach Hause. Die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes ist die Sehnsucht nach Hause. Was meine ich damit? Am Anfang, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, gab es noch keinen Gotteshimmelbereich und Menschenerdebereich, sondern das war zusammen. Im Garten Eden, Gott geht spazieren und der Mensch hat eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Seit dem Sündenfall ist das nicht mehr so. Und wir als Menschen sehnen uns seitdem eigentlich zu dem zurück, wie es am Anfang war. Die Heilsgeschichte endet ja auch so. Offenbarung 21, das neue Jerusalem kommt herab auf die Erde. Gott ist wieder mitten unter uns in Vollkommenheit, in Vollendung. Und das macht deutlich, wir als Menschen sehnen uns nach der Gegenwart Gottes. Wo konnte der Psalmist das erleben? Im Tempel. Weil Gott gesagt hat, dort wohne ich. Dort kannst du meine Gegenwart besonders erleben. Wo können wir das heute erleben? In der Gemeinde. Ich werde gleich noch 2 Verse lesen, wo das ganz deutlich wird, weil Gott sagt, in der Gemeinde bin ich besonders gegenwärtig. C.S. Lewis hat es mal so ausgedrückt. Ich entdecke in mir eine Sehnsucht, die keine Erfahrung der Welt stillen kann. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und der Psalmist merkt, alles, was ich in meinem Leben tue, stillt meine Sehnsucht nicht, weil das kann nur Gott selbst. Und deswegen sehnt er sich nach Hause, Gott zu begegnen im Tempel. Und tatsächlich, in der Gemeinde ist Vergebung erfahrbar. In der Gemeinde sind neuerte Beziehungen erfahrbar. In der Gemeinde gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau mehr, was ihren Wert angeht. Kein Unterschied zwischen Sklave und zwischen Herr mehr und all diese Dinge. Es ist die teilweise Rückkehr zu dem, wie Gott die Welt eigentlich geschaffen hat. Also die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes ist die Sehnsucht nach Hause. Und die Sehnsucht nach dem Dienst für Gott ist die Sehnsucht nach der Bestimmung des Menschen. Auch wieder die ersten Kapitel der Bibel. Gott schafft den Menschen in seinem Ebenbild und dann gibt er ihm einen Auftrag. Er gibt ihm den Auftrag, als mein Ebenbild Gottes, mach dir die Schöpfung untertan. Erweitere meinen Machtbereich bis an die Enden der Erde. Du bist Stellvertreter von mir. Du bist mein Ebenbild. Mit dem Sündenfall ist das teilweise kaputt gegangen. Wo kann ich aber heute wieder so leben, vor allem so leben? Ja, dort, wo Gott besonders gegenwärtig ist. Dort, wo Gott sein Reich baut. Und das ist eben die Gemeinde. Der bei Gott Wohnende ist beneidenswert glücklich, weil die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes und die Sehnsucht nach dem Dienst für ihn seine größte Sehnsucht stillt. Jetzt lasst mich noch eine Sache hier sagen. euch ist hoffentlich aufgefallen, dass der Psalmist noch auf dem Weg ist. Das ist ein Wallfahrtspsalm, wird besonders in Vers 6 deutlich. Er ist noch nicht im Tempel. Er ist noch nicht in der vollkommenen Gegenwart Gottes. Und auch wir in der Gemeinde sind noch nicht am Ziel angelangt. Wir sind noch auf dem Weg. Das heißt, es gibt noch Enttäuschungen. Es gibt noch Dinge, die in der Gemeinde eigentlich nicht vorkommen sollten, aber hier sind. Es gibt Misserfolg. Es gibt Rückschläge. Und trotzdem stimmt das. Trotzdem stimmt das. Wir sind auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir können schon in der Gemeinde das erleben, wonach wir uns eigentlich sehnen. Wisst ihr, lasst mich das mal so deutlich sagen, wie ich sagen kann. Ob uns das gefällt oder nicht, deine und meine größte Sehnsucht, und das ist die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes und die Sehnsucht, so zu leben, wie Gott uns geschaffen hat, können wir letztlich nur in der Gemeinde leben und erfüllen. Der Theologe Helmut Thielige hat es mal so ausgedrückt. Man kann Jesus Christus nur dann wirklich erfahren, wenn man bereit ist, ihm auf der Ebene zu begegnen, wo er wirkt. Das heißt innerhalb der christlichen Gemeinde. Wisst ihr, ich bin erstaunt, wie viele Leute heute sagen, ich liebe nur Jesus, ich brauche Gemeinde nicht. Wie viele Leute heute sagen, mein Glaube wächst viel mehr, wenn ich euch alle nicht habe, außerhalb der Gemeinde. Da hat man aber was ganz Grundlegendes nicht verstanden. Du kannst Jesus nur dort begegnen, wo er ist. Ja, Gott ist allgegenwärtig, das war ja auch schon im Alten Testament. Aber er sagt, besonders erlebbar, erfahrbar und besonders auch, wo du für mich dienen kannst, ist in der Gemeinde. Und die Frage, die ich dir und die ich auch mir heute mal stellen möchte, ist, bist du so ein Gemeindemensch? Bist du jemand, der sich danach sehnt, in der Gemeinde zu sein? Der sich nicht nur danach sehnt, in der Gemeinde zu sein, sondern danach sehnt, in der Gemeinde mitzuwirken, mitzuarbeiten. Lass mich nochmal an den Fußballfan erinnern. Du findest immer logische Ausreden, das nicht zu tun. Und die werden logisch sein, die Ausreden. Das ist keine Schwierigkeit. Aber die Frage ist, ist mein Herz so, dass ich mich so sehr danach sehne, Gott in der Gemeinde zu begegnen und für Gott zu dienen, wie das hier der Psalmist tut. Der bei Gott Wohnende ist beneidenswert glücklich, weil seine größte Sehnsucht gestillt wird. Der bei Gott Wohnende ist zweitens aber auch beneidenswert glücklich, weil er ungehinderten Zugang zu Gott hat. Es ist bemerkenswert, dass der Psalm das betont. Er betont einerseits, der Psalmist hat ungehinderten Zugang zum Wohnort Gottes. Deswegen kommen die Vögel in Vers 4 überhaupt ins Spiel. Auch der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat, deine Altäre. Also der Psalmist sagt, die Vögel können zu dir kommen. Und dann kommt Vers 5, beneidenswert glücklich, die in deinem Hause wohnen. Also er besingt die Tatsache, dass er Zugang zum Wohnort Gottes hat. Und er hat nicht nur Zugang zum Wohnort Gottes, er hat auch Zugang zum Herzen Gottes. Denn ab Vers 9 fängt er ein ganz mutiges Gebet an und sagt, Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, vernimm es. Und offensichtlich weiß er, Gott wird hören. Wenn ich im Tempel bin, besonders im Tempel bin, so war das im Alten Testament, habe ich Zugang zum Herzen Gottes. Und wisst ihr, das ist die reinste Gnade, die Gott uns schenkt. Wenn du die Bibel mal ich habe dieses Jahr wieder angefangen, von Anfang bis zum Ende liest, dann bekommt man manchmal so rote Linien mit. Wenn du die Bibel von Anfang bis zum Ende liest und mal schaust, wo hat der Mensch Zugang zu Gott, dann stolperst du als erstes bei Exodus 19, 2. Mose 19, die Geschichte am Sinai. Wenn du nicht weißt, worum es da geht, liest die heute Nachmittag mal. Gott ist auf dem Berg, das Volk ist unten und Gott sagt zu Mose, zieh noch eine Grenze, trage Sicherheit dafür, dass kein Mensch mir zu nahe kommt, weil ich bin heilig und ihr nicht. Also absolute Abgrenzung. Wenn du dann weiterliest, kommst du zum Bau der Stiftshütte, kommst du zum Bau des Tempels. Und dort gibt es einen begrenzten Zugang. Warum? Weil Gott sagt, ich wohne im Allerheiligen. Und mittels Opfer und mittels ritueller Reinheit gibt es einen begrenzten Zugang. Wenn du dann deine Bibel weiterliest, kommst du irgendwann zu Jesus. Und stellst fest, Jesus gibt den ungehinderten Zugang zu Gott. Die Frage ist, wo ist dieser ungehinderte Zugang erlebbar? Und eine der klarsten Stellen ist Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Ich lese es nicht den ganzen Text, aber Hebräer 10, Vers 19 bis 25 beschreibt in Vers 19 bis 22, dass wir Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Also wir haben ungehinderten Zugang zu Gott. Und das Bemerkenswerte ist, der Hebräerbriefschreiber zieht drei Schlussfolgerungen daraus. Wenn das so ist, wenn wir ungehinderten Zugang zu Gott haben, dann erstens Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Also lasst uns an dem festhalten, was er offenbart hat. Zweitens, Vers 25, lasst uns das Zusammenkommen nicht versäumen. Und drittens, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben. Merkt ihr was? Wir haben ungehinderten Zugang zu Gott in der Gemeinde. Deswegen erstens, bleibe treu bei dem Wort. Zweitens, komme Sonntag für Sonntag, Hauskreis für Hauskreis, Jugendstunde für Jugendstunde. Versäume das Zusammenkommen nicht. Und drittens, diene in der Gemeinde. Hab aufeinander Acht. Lasst uns aneinander Anteil nehmen. Wenn du Matthäus 18 liest, kennt ihr alle. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wieder das Motiv, wenn man versammelt ist als Gemeinde, da wird Gott in der Mitte sein. Und auch wieder bemerkenswert, wenn sie in irgendeiner Sache übereinkommen, so werde ich sie ihnen geben. Es ist unglaublich. Wir haben ungehinderten Zugang, vor allem in der Gemeinde, zu Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der heilige, unnahbare Gott. Und achten Gemeinde so gering. Jemand sagte mal, die größte Herausforderung der Kirche ist nicht nur Sünder in den Himmel, sondern auch Heilige aus dem Bett zu bekommen. Die größte Herausforderung der Kirche ist nicht nur Sünder in den Himmel, sondern auch Heilige aus dem Bett zu bekommen. Ich fürchte, da ist viel Wahrheit drin. Vielleicht bist du körperlich aus dem Bett gekommen. Vielleicht sitzt du sogar hier. Aber ist dein Herz auch mit aus dem Bett gekommen? Überleg dein Herz jetzt gerade schon, was du heute Nachmittag tust, was du morgen tun willst, also die wichtigen Dinge im Leben. Wir haben ungehinderten Zugang zu Gott, vor allem in der Gemeinde. Und wenn wir den nutzen, sind wir beneidenswert glücklich. Drittens, der bei Gott Wohnende ist beneidenswert glücklich, weil er gestärkt und gesegnet wird. Der Psalm macht das deutlich, Gott segnet einerseits selbst denjenigen, vor allem Vers 12, denn Sonne und Schild ist Gott der Herr, Gnade und Ehre gibt der Herr, kein Glück versagt er denen, die in Vollkommenheit einhergehen. Also Gott stärkt und segnet, aber es fällt auf, dass nicht nur Gott selbst das tut, sondern auch die anderen. Wenn man ab Vers 6 liest, wird der Weg der Pilger nach Jerusalem beschrieben. Lasst mich einfach nur die Verse lesen und zwei Sätze dazu sagen. Beneidenswert glücklich, Vers 6, der Mensch, dessen Zuflucht bei dir ist, denen, die sich zur Wallfahrt rüsten. Ziehen sie durch das Bachertal, machen sie es zum Quellgrund und in Segen hüllt es der Frühregen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, bis sie vor Gott erscheinen auf Zion. Das Wort Bachertal oder der Name heißt wörtlich Tal der Tränen, Tal der Dürre. Und hier wird beschrieben, wenn die Pilger auf dem Weg zum Tempel sind, dann ziehen sie durch Täler der Dürre und machen es zum Quellgrund. Machen es so, als ob gerade es geregnet hätte, als ob Leben sprießt. Und das Bild dahinter ist, ja, wir sind noch auf dem Weg als Volk Gottes. Aber wir können und sollen und dürfen den anderen gegenseitig stärken, ermutigen und das Gleiche von anderen empfangen. Das heißt, nicht nur Gott tut das, er macht das, aber auch wir gegenseitig tun das und machen das, wenn wir Gemeindemenschen sind, wenn wir bei Gott wohnend sind, wenn wir nicht sagen, ich liebe nur Jesus und brauche die Gemeinde nicht. Ich las einen Brief, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert, aber eines Pastors. Und der Pastor hat einen Brief an den Pharmakonzern Bayer geschrieben. Ist ein kurzer Brief, lasst ihn mich kurz vorlesen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin beeindruckt von Ihren Aspirintabletten. Diese Tabletten lindern die Not von Menschen, die unter Kopfschmerzen, Fieber, einer Erkältung oder sonstigen Schmerzen leiden. Ich habe beobachtet, dass Ihre Tabletten am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und ganz besonders am Samstag Wunder wirken. Allerdings scheinen Menschen, die ihre Tabletten am Sonntag nehmen, keine Linderung ihrer Schmerzen zu erfahren. Sie sagen immer wieder, dass sie aufgrund ihrer Schmerzen nicht zur Kirche kommen können. Ist es möglich, ihren Tabletten einen Inhaltsstoff hinzuzufügen, sodass sie auch am Sonntag wirken? Hoffnungsvoll, ein besorgter Pastor. Jetzt versteht mich nicht falsch. Es gibt die Sonntage, wo du dir einen größeren Gefallen tust und auch Gott, wenn es dir so schlecht geht, dass du im Bett bleibst, dass du deine Bibel liest und betest, dass Gott dich wieder aufrichtet. Davon rede ich nicht. Aber es gibt die vielen anderen Sonntage. Und vergleich einfach deinen Sonntag mit dem Samstag vorher. Und vergleich, wie motiviert du Sonntag bist, in den Gottesdienst zu gehen oder Samstagabend warst, zum Fußball zu gehen. Was weiß ich zu machen? Man schmunzelt darüber. Aber Leute, auch hier ist wieder mehr Wahrheit dabei, als es uns lieb ist. Warum berauben wir uns des Segens, einander zu stärken, wenn wir sagen, Gemeinde ist mir nicht so wichtig? Vielleicht sagen wir es nie explizit, aber wenn wir so leben. Lass mich einen letzten Punkt nennen. Der bei Gott Wohnende ist beneidenswert glücklich, weil er nicht allein unterwegs ist. Das fällt auf in dem Psalm. Überall sind Plurale vorhanden. Es geht immer um viele Menschen. Pilgerreisen zum Tempel waren immer in einer großen Gruppe. Wenn du zum Tempel damals kamst, war das voll von Menschen. Und das ist Teil des beneidenswert Glücklichen. Dass du Menschen hast, mit denen du Beziehungen lebst. Dass du Menschen hast, die Anteil nehmen und denen du Anteil geben kannst. Dass du nicht alleine unterwegs bist. Weil Gott ist nicht alleine, bemerkenswert. Wir glauben an einen Gott, an eine Dreieinigkeit. Und wenn er uns im Ebenbild schafft, dann schafft er uns als Menschen, die den anderen brauchen. Und der bei Gott Wohnende ist beneidenswert glücklich. Und jetzt lasst mich einfach noch mal was sagen, was unsere Zeit betrifft. Er ist beneidenswert glücklich, weil er eine Predigt hört und rechts und links jemanden neben sich sitzen hat. Und nicht vor seinem Rechner sitzt und auch eine Predigt hört, aber rechts und links keiner neben ihm sitzt. Und das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob wir als Gemeinde gemeinsam wachsen, ob wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind oder ob du, und ich habe überhaupt nichts gegen YouTube-Predigten, mach das, aber zusätzlich, nicht anstelle. Oder ob du gemeinsam mit anderen unterwegs bist. Martin Luther hat das mal so ausgedrückt. Niemand sollte allein sein, wenn er Satan gegenübertritt. Die Kirche und der Dienst am Wort wurde genau deshalb mit dem Ziel eingesetzt, dass sich Hände zusammenschließen und der eine dem anderen hilft. Wenn das Gebet des einen nicht hilft, werden es die Gebete von vielen tun. Deswegen gibt es Kirche, Leute. Deswegen gibt es Gemeinde. Dass ich nicht alleine bleiben muss. Dass du nicht alleine bleiben musst. Sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Der bei Gott Wohnende ist ein Mensch, der sich nach der Gegenwart Gottes sehnt und der sich nach dem Dienst für Gott sehnt. Und Psalm 84 sagt, wenn du das bist, bist du beneidenswert glücklich. Wenn du das bist, bist du beneidenswert glücklich, dann hast du viele Dinge, wonach sich viele Menschen sehnen. Wenn du das bist, dann wird deine größte Sehnsucht gestillt. Die Sehnsucht nach Hause und die Sehnsucht nach der Bestimmung des Menschen zu leben. Wenn du das bist, hast du ungehinderten Zugang zu Gott. Wenn du das bist und lebst, wirst du gestärkt und gesegnet. Und wenn du das bist, dann bist du nicht allein unterwegs. Was wäre es toll, wenn du dieses junge Jahr 2018 dazu nimmst, zu sagen, ich möchte mehr solch ein Mensch werden. Ich möchte mehr die Gemeinde ins Zentrum stellen. Ich möchte mehr mich engagieren und einbringen. Und ihr könnt das in diesem Jahr sehr, sehr praktisch tun. Wir werden in diesem Jahr einige Dinge bei uns in der Gemeinde verändern, was Ziele angeht, was Strukturen angeht, was Mitarbeiter angeht. Wir machen das aus einem Grund, aus mehreren, aber ein Grund ist der, dass wir uns wünschen, dass viel mehr von uns Gemeindemenschen werden. Gemeindemenschen werden, die sich investieren, die sich einbringen und die das als Segen erfahren. Und ich kündige das jetzt nur an. Aber Leute, du kannst eine logische Ausrede finden, warum es auch im Jahr 2018 nicht geklappt hat. Warum du auch im Jahr 2018 nur jeden zweiten Gottesdienst da warst. Warum du auch im Jahr 2018 zum fünften Mal eine Anfrage auf Mitarbeiterschaft abgelehnt hast. Du kannst das begründen. Aber du wirst wahrscheinlich nicht beneidenswert glücklich sein, wenn du es immer wieder tust und nicht irgendwann sagst, so wie Psalm 84, so möchte ich leben und so möchte ich sein. Beneidenswert glücklich bist du, wenn du bei Gott wohnst. Und dass wir das sind und dass wir das werden, darum möchte ich gerne beten. Ich bitte euch, dass wir dazu aufstehen. Und lieber Vater im Himmel, wenn wir darüber nachdenken, Herr, dass der bei Gott wohnende beneidenswert glücklich ist, dann will ich damit beginnen, dir Danke zu sagen, Herr, dass du dich überhaupt offenbart hast, dass du dich uns Menschen überhaupt zugänglich machst, Herr. Was ist das für eine Gnade, dass du als heiliger Gott, Herr, auf diese Erde gekommen bist, damals schon im Alten Testament mit begrenzten Zugängen, mit Priestern und mit Opfern und mit viel Aufwand, Herr. Noch viel mehr in Jesus Christus, als er bei seinem ersten Kommen hier auf diese Erde kam, Herr. Und du wirst auch wiederkommen. Und ich bin dir so dankbar, lieber Vater, dass du an Beziehungen interessiert bist, dass du daran interessiert bist, dass wir deine Gegenwart erleben und erfahren können. Und Herr, mein Wunsch ist, dass wir verstehen, und zwar nicht nur im Kopf, sondern im Herz, was für ein Riesengeschenk du uns da getan hast. Ich wünsche mir sehr, Herr, dass ich und dass wir Menschen werden, die sich nach deiner Gegenwart mehr als nach allem anderen sehen. Dass wir Menschen sind und werden, Herr, die sich nach dem Dienst für dich mehr als nach allem anderen sehnen. Ich wünsche mir, Herr, dass wir als Detmold Nord immer mehr eine Gemeinde werden, Herr, die sich danach sehnt, die danach lechzt, so wie das der Psalmist hier beschreibt, dich zu erleben, dich zu erfahren und für dich zu arbeiten und zu dienen. Ich wünsche mir, Herr, dass du die Menschen, die unter uns sind, Herr, die merken, das habe ich vernachlässigt, das habe ich viel zu wenig gemacht, Herr. Ich bete, Herr, dass du uns nicht in Ruhe lässt, dass du unserem Herzen keine Ruhe schenkst, bis wir die Dinge geklärt haben. Und Herr, ich bin dir so dankbar, dass dein Ziel nie ist, dass wir arbeiten müssen, dass wir Werke vollbringen müssen, irgendwas erreichen müssen, sondern du möchtest, dass wir beneidenswert glücklich sind, Herr. Dass wir so leben, wie du es gedacht hast. Dass das, was du am Anfang der Schöpfung sagst, und siehe, alles war sehr gut, Herr, dass wir das wieder erleben können. Und das wird immer teilweise sein im Hier und Jetzt. Wir werden immer uns auch verletzen, werden uns immer auch enttäuschen, Herr. Aber eines Tages, wenn du wiederkommst, werden wir das in Vollendung erleben. Und ich bete, Herr, dass wir nicht unsere Hoffnung nur auf die Zukunft setzen, sondern dass wir hier und jetzt so leben, Herr, dass wir ganz zielstrebig auf die Zukunft zugehen. Danke, Herr, dass wir bei dir wohnen dürfen, weil du mitten unter uns wohnst, Herr. Amen.